Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und auch von mir einen schönen guten Abend. Und vor allem, wie schön, dass du hier bist, Henrik.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Schönen guten Abend auch meinerseits. Hi.
Hi. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, natürlich auch Passagen hören werden, möchte ich Sie auch alle einladen, sich aktiv einzubringen. Aber zunächst möchte ich Ihnen Henrik Santow vorstellen. Er ist 1988 in Frankfurt am Main geboren, halb Ungar, halb Finne, hat aber auch die britische Staatsbürgerschaft. Er ist in Unterfranken aufgewachsen und lebt nach Jahren in Wien, aktuell als Schriftsteller und Moderator in Hannover.
Das ist richtig.
Du darfst dich dann nachher zu meinen Recherchekünsten äußern. Als Spoken-Word-Künstler bespielt er Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum, hält Seminare und Vorträge und die Kernthemen seiner Arbeit sind Mehrsprachigkeit, Erinnerungsarbeit und kulturelle Vielfalt. Und jetzt will ich kurz noch erläutern, wie er es in die Secondo-Reihe geschafft hat, weil eigentlich hat Henrik Santow nämlich schon 5 Bücher veröffentlicht, aber Treppe aus Papier ist sein 2. Roman und insofern konnten wir das dann noch durchgehen lassen.
Da bin ich froh. Das Spannende ist, es ist der 2. Roman, das stimmt, ich habe einen ersten Roman vor ziemlich genau 10 Jahren in einem österreichischen Indie-Verlag veröffentlicht und habe dann geschrieben, aber keine Romane. Und als wir dann mit dem 2. Roman rausgegangen sind, war der Verlag richtig so, ja, wir reichen das überall ein, das ist ein tolles Debüt, let's go. Und da war ich so, es tut mir richtig leid, aber es gibt da schon einen Roman. Und dann waren die so, ja gut, aber das war in Österreich. Also das war dann das Selbstbewusstsein eines Münchner Verlages, die sagen so, ja, schön und gut, dass es das gibt, aber das gibt's woanders. Insofern, sie haben es dann munter eingereicht und ich war wirklich überrascht davon, wie viele Programme und Jurys das einfach akzeptiert haben, dass es diesen anderen Roman auch noch gibt im fernen, fernen Österreich. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute bei der Reihe sind, die wirklich dafür gemacht ist, dass ich hier sitze. Ich fühle mich nicht wieder wie so ein Imposter, weil so, oh, Debüt, wie war es? War es stressig so? Naja, es war das 5. Buch.
Aber wir werden sicher nochmal drauf zu sprechen kommen, wie genau es sich für dich angefühlt hat.
Gerne.
Jetzt warst du ja eben 2024 beim Bachmann-Preis eingeladen und jetzt bist du hier mit diesem fertigen Buch Treppe aus Papier. Ich finde schon den Titel in seiner Metaphorik ganz wunderbar. Eben im vergangenen Sommer im Blessing Verlag erschien. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen?
Ich bin... Wir haben es gemerkt, in Unterfranken aufgewachsen. Das ist so spannend. Wenn man das außerhalb von Unterfranken sagt, lachen die Leute immer. Weil sie wissen, oha, da steckt eine Geschichte dahinter. Ein ausländischer Junge in Unterfranken.
Da verbirgt sich was.
Ja, ich komme auch noch aus einer jüdischen Familie. Also ist viel los bei mir biografisch. Und ich hatte lange den Wunsch, Filme zu machen. Das war so mein Zugang, mit der Welt in Kontakt zu treten. Das Problem ist, wenn man irgendwie 14, 15, 16 ist und in Unterfranken sitzt und Filme machen will, dann ist man diversen Hürden ausgeliefert. Man hat nicht das Geld, um das Zeug zu besorgen, was man braucht, um Filme zu machen. Man ist auch angewiesen auf andere Menschen. Die meisten davon sind auch 14, 15 und 16 und haben aus mir völlig rätselhaften Gründen irgendwie gar nicht so doll Bock gehabt, auch Filme zu machen. Und nachdem ich dann wirklich verzweifelt versucht habe, in meinem 400-Seelendorf in Unterfranken eine Filmcrew zusammenzustellen, die nicht aus Schafen besteht, habe ich dann gedacht, so, das funktioniert so nicht. Ich muss was anderes machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, was ich eigentlich machen wollte mit dem Medium Film, auch das Erzählen ist. Und dass das Erzählen für mich das Spannende ist. Und gerade Deutsch ist für mich als jemand, der Deutsch vergleichsweise spät gelernt hat. Also ich bin in Frankfurt geboren, das stimmt, aber ich lebe erst seit ich 5 bin fest in Deutschland. Und ich habe, also Deutsch ist technisch gesehen so die 3. Sprache, die ich gelernt habe, 4. eigentlich, aber naja. Und habe das so im Kindergarten begonnen zu lernen, als ich dann sehr spät in den Kindergarten gekommen bin, in Unterfranken, naja. Auf jeden Fall war immer auch der Zugang zur Sprache für mich was Spannendes. Die Art und Weise, wie wir durch die verschiedenen Sprachen verschiedene Teile der Welt für uns aufsperren, wie das auch auf unser Denken einwirkt, was die Emotionalität in der Sprache ist und. Und ich habe gerne immer schon geschrieben, aber habe zu dem Zeitpunkt noch nicht auf Deutsch geschrieben und habe dann aber entschieden, okay, wenn das Erzählen für mich das Spannende ist und ich auch gerne schreibe, dann finde ich mal heraus, was passiert, wenn ich das zusammenführe. Und dann war ich etwa, ich glaube, ich war 16, vielleicht war ich 17, aber ich war auf jeden Fall ziemlich jung, als ich dann entschied, so, das ist das, was ich gerne machen möchte.
Und dann war auch die Entscheidung direkt da, dass du es auf Deutsch machen wirst, oder?
Ja, also die Sache ist, es ist natürlich, meine Muttersprachen oder meine Erstsprachen sind Finnisch und Ungarisch. So, meine ungarische Familie ist eine ungarisch-diasporische Familie, also ich habe da jetzt in Ungarn wenig Bezugspunkte und damals war die politische Lage in Ungarn nicht so, wie sie jetzt ist, aber es war zumindest schon abzusehen, dass wenn man auf Ungarisch veröffentlicht, das jetzt karrieristisch nicht der beste aller Deals ist. Und in Finnland ähnlich, also es war für mich dann schon der Ort, an dem ich bin und auch die Sprache, die mich prägt und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch am meisten sprachlich tiefgehenden Kontakt mit dem Deutschen. Aber das Spannende für mich ist immer noch trotzdem diese mehrsprachige Perspektive mit heranzubringen, wobei das bei dem Text jetzt nicht so sehr in den Vordergrund tritt wieder, wie bei vielleicht anderen.
Und jetzt in Klagenfurt eben beim Bachmann-Preis ist ja immer so, dass der Text, der eingereicht wird, unveröffentlicht sein muss, aber in sich abgeschlossen. War das denn schon ein Kapitel oder ein Teil aus Treppe aus Papier?
Das war, man nennt das liebevoll einen Zombie, was vom Bild her hinkt, weil eigentlich ist das Frankensteins Monster, das man sich zusammenbaut aus Textteilen, die schon existieren. Also die Logik in Klagenfurt beim Bachmann-Preis ist folgende: Man muss sich bewerben mit einer unveröffentlichten Prosa-Erzählung. Viele Menschen, die dort lesen, lesen Texte aus größeren Projekten. So war das bei mir auch. Es empfiehlt sich aber sehr, nicht einfach nur zu sagen, ich lese jetzt zweite Seite 18 bis 38, sondern zu schauen, dass das ein in sich funktionierender, abgeschlossener Text ist, der gerne aus einem größeren Kontext stammen kann, aber nicht einfach eins zu eins übernommen ist. Und was ich gemacht habe, zu dem Zeitpunkt hatte ich etwa 100 Seiten Manuskript und ich habe quasi diese 100 Seiten genommen, habe daraus Passagen extrahiert, ich habe teilweise auch Sachen neu geschrieben und habe so den Kern dieses Textes umkomponiert in etwas Kürzeres, in sich Geschlossenes. Der Klagenfurt-Text arbeitet sehr klassisch. Es gab jetzt keine Leseliste vorher, aber auf jeden Fall, das kann ich an der Stelle mal vorausschicken, weil steht seit Jahren im Fernsehen. Der Klagenfurt-Text arbeitet so, dass es eben dieses Haus gibt, das erzählt. Und es geht ganz viel um die Art und Weise, wie Erinnerung funktioniert. Insbesondere innerdeutsche Erinnerungen bezüglich des Zweiten Weltkriegs und des NS. Und der Klagenfurt-Text ist aufgebaut, dass diesem Haus eine Sprengung droht aufgrund einer zuvor übersehenen Fliegerbombe, die dann aufscheint. Und das gibt dem Text so den Drive. Und genau, und das ist natürlich auf einem kurzen Text ein hervorragendes Element. Auf einen Roman müsste man das anders komponieren. Und vielleicht habe ich das getan. Wer weiß, vielleicht ist da eine Bombe drin.
Und das sollen ja aber die Leute auf jeden Fall selbst rausfinden. Ne? Um jetzt den Bogen zu deinem österreichischen Indie-Verlag zu schlagen, war dir denn oder hattest du dann auch den Anspruch mit Klagenfurt, dass eben mit dieser Publikation jetzt auch der Sprung zu einem großen Publikumsverlag gelingen soll?
Ja, schon. Also ich habe bei einem österreichischen Indie veröffentlicht, ich war Mitte 20 zu dem Zeitpunkt, ich war wahnsinnig aufgeregt, ich wollte unbedingt irgendwie diese Tür aufstoßen und das Buch, das ich damals veröffentlicht habe, heißt Es glänzt und ist schön und ist fein. Es ist ein feines Buch, es ist absolut fein. Ab und zu habe ich es in der Hand und denke mir so, schön. Aber es ist natürlich auch ein Text, den ich heute anders schreiben würde. Und das ist immer ganz spannend, wenn man so zurückblickt auf Dinge, die man vor einer längeren, nennen wir es mal, Phase des Wachsens fertiggestellt hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit meinem Gesellenstück, als wäre ich so ein Handwerksgeselle gewesen, der dann dieses Buch gezimmert, gedrechselt. Nehmen Sie einfach das Handwerkswerb, das Ihnen am vertrautesten ist. Und Genau, und das war, ich hatte es furchtbar eilig und hat dann auch, also es hat mir auch viele Sachen aufgemacht. Es hat mir vielleicht auch ein paar Sachen erschwert, weiß man ja, also hinterher ist das ja auch egal, man kann es ja nicht mehr ändern. Aber ich blicke da gerne drauf zurück, aber gleichzeitig war diese Zusammenarbeit mit dem Verlag, weil man kommt da ja so ganz blauäugig ran und denkt sich so, oh, das sind alles Profis, die wissen alle, wie das geht und jetzt lerne ich endlich, wie das geht. Und ja, dann lernt man. Dann lernt man das eine oder andere. Und deswegen war für mich aber auch klar, okay, ich lasse mir mit dem zweiten auf jeden Fall Zeit und schaue auch, dass ich das gut platziere. Und ich bin schon recht lange mit meiner Agentur in Zusammenarbeit, seit 2020 etwa. Wir hatten auch schon ein Romanprojekt in der Pipeline, das dann durch Corona zerlegt wurde. Wir hatten ein zweites Romanprojekt, das auch in dieser Corona-Flaschenhals-Spätfolge nicht wahrgenommen werden konnte. Und dann war so, okay, wir brauchen irgendeinen Hebel, um zu schauen, dass es diese Aufmerksamkeit gibt, damit wir das Buch platzieren können, weil sonst dauert das hier viel zu lange. Und dann kam Klagenfurt als Lösung.
Und Türöffner.
Genau.
Und eben jetzt seit der Veröffentlichung, du bist ja jetzt auch viel mit dem Buch unterwegs gewesen und immer noch, ne? Mhm. Und eben jetzt die Frage, fühlt sich's teilweise schon ein bisschen nochmal nach zweitem Debüt an oder eben würdest du schon sagen, dass du so anders einen Druck spürt hast, auch von dir selbst, dass du jetzt so nachlegen musst oder wie ging es dir dann mit der Veröffentlichung?
Es war gar nicht so sehr ein Nachlegen, es war eher so ein zweites Mal aufschlagen. Mhm. So würde ich das eher beschreiben. Und ich bin jetzt schon wirklich knietief im dritten Roman, der nächstes Jahr im Herbst kommt. Und das ist eine ganz spannende Situation, weil ich einerseits natürlich sehr an diesem Text noch hänge im Kopf und viel auf Lesungen bin, viel mit so nachgeorderten Abläufen, die dieser Buchmarkt so hat, beschäftigt bin, irgendwelche Nominierungen, die kommen und die man dann nicht bekommt oder wo man sich dann freut oder wie auch immer. Also man ist so gebunden. Es ist, letzte Woche ist das Hörbuch erschienen zum Beispiel. Nächstes Jahr kommt das Taschenbuch. Also es gibt einfach diese verlagerten Produktionsabläufe, in denen man so drin ist. Das Lizenzgeschäft ist gerade ein Riesenthema, wo es auch darum geht, ob es übersetzt wird. Und gleichzeitig denkt man sich schon in den neuen Stoff hinein. Oder man, ich in dem Fall, denke ich mich schon in den neuen Stoff hinein. Und das ist eine ganz andere Realität, als ich das beim ersten hatte. Weil es diese ganzen Dinge, die ich jetzt habe, gar nicht gab. Also es gab gar nicht die Unterscheidung zwischen einem Hard- und einem Softcover zum Beispiel. Es gab keine Hörbuchoption. Es gab Lesungen, klar. Aber es gab jetzt nicht all diese Dinge, die mit einer Zusammenarbeit mit einem größeren Verlagskonstrukt, der Blessing Verlag gehört zu Penguin Random House, ist eine der größten Verlagsgruppen der Welt, was Vor- und Nachteile hat. Aber ich merke gerade vor allem die Vorteile und das ist eigentlich schön. Und das ist insofern ein ganz anderes Erlebnis.
Und wir haben dann einfach auch nächstes Jahr die Option, dass wir dann auch den ersten Roman einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Und dann kannst du nochmal wiederkommen. Du,
ich kann schon verraten, es geht sehr viel um Unterfranken.
Also. Siehst du? Also dann verabreden wir uns doch jetzt schon sehr für gut. Herbst 27.
Sehr gut.
Und wenden uns jetzt aber mal dem Text zu. Und eben, wir haben es schon angedeutet, Sie werden es natürlich aber auch schon wissen. Es stellt sich die Frage, wenn ein Haus erzählen könnte, nämlich über die Menschen, die darin gelebt haben, über die Ereignisse, die sich eben über Jahre drin zugetragen haben. Und eben von dieser Idee ist der Roman Treppe aus Papier bestimmt oder inspiriert. Es ist eine bewegende Geschichte über Geschichte, Verdrängen und Schweigen, Verantwortung, Haltung und Erinnerung. Und ich glaube, viel mehr sollten oder müssen wir jetzt auch erstmal gar nicht vorwegnehmen, sondern gehen direkt rein in den Text und damit auch in den Sound. Und die Passage, die du ausgewählt hast, ist auch der Anfang. Und da hören wir jetzt rein.
Das machen wir. Ich muss dieses Mikrofon noch ein bisschen höher tun. So, genau. Also ich werde den ersten Satz lesen, das hat sich bewährt. Die Besonderheit in dem Fall ist, dass der erste Satz über 4 Seiten geht. Das hat auch Gründe, über die sprechen wir gerne im Anschluss. Was ich einmal vorausschicken möchte, ist, dass dieser Text 2 Dinge macht. Zum einen haben wir eine Erzählerfigur, die ein Haus ist. Das Haus begreift sich als ein Wir, als ein Kollektiv. Und das Haus hat eine Zeitwahrnehmung, die nonlinear ist. Das bedeutet, das Haus nimmt alles, was jemals in ihm passiert, gleichzeitig wahr. Und aus diesen beiden Phänomenen speist sich dieser erste Satz, mit dem wir das Haus einmal vorstellen. Und dann tauchen wir ein bisschen tiefer in den Text. Ich wünsche viel Vergnügen. Wir sind eine Summe aus Rohren, sind gestapelter Stein, verputzte Mauer, ein Labyrinth aus Wand und Decke, das in unserem Inneren jede Bedeutung verliert. Wir sind Treppen und Toiletten, Fensterglas und Müllversorgung, Tapete und Holz, die Briefkästen mit wechselnder Beschilderung, für uns ein Flimmerbild. Wir sind der Mund, in den du deine Säuglinge trägst, aus dem du uns auf Baren verlässt, das Echo von Sicherheitsschuhen, Sandalen, Sneakern, Socken, Düfte der Kochkunst, das Sonntagsmahl, der Rauchmelder, die Tiefkühlpizza, weil eine Pfanne nicht beschichtet, der Ofen undicht oder das heimliche Rauchen doch nicht so heimlich. In unserem Atem läuten Wecker, in unserem Bauch schellen Türklingeln, entstehen Geheimnisse, ob geteilt oder verborgen. Wir erinnern, weil nichts das Innere verlässt, weil es immer ist. Kein Ende, nur Fortbestand. In jedem Atemzug Mondlandung, Mauerfall, Sportpalastrede, Schmach von Cordoba, Metropolis, Machtübernahme, Mauerbau, deutscher Herbst, Sommermärchen, Grillfeten, Familienalben, Tupperware, Porenbeton, Tonziegel, Estrich, Schieferkabel, Polyvinylchlorid. Menschen, die wissen, was Polyvinylchlorid ist. Plattenspieler, Pferdehuf, Straßenbahn, Lastenrad, Handkarren, Familie Sternheim, Familie Ton, Stiefel, Schläge, Sterne, Opa, der selbstredend nur unfreiwillig bei der SS war, Opa, als er noch kein Opa war. Wir sehen, wir erinnern, wir kennen das Schweigen zu Tisch, die zurückgehaltene Frage, den Wunsch, die eigene Familie aus dem Schneider zu wissen und auch, dass der Wunsch fromm bleibt. Denn wir erinnern der Verschleppten und Vertriebenen, die ebenso am Tisch sitzen, streiten, lachen, planen. Wir kennen die Versteckten, die Verstecker und die Spitzel, die Blockwarte und ihre Depeschen am schwarzen Brett, die Reklamen, die trotz der Aufkleber ungefragt in Briefkästen landen, die maschinell beschriebenen Briefe, bedrohlich in ihrer Sachlichkeit, die klammen Finger beim Öffnen der Umschläge, die Erleichterung, wenn die befürchtete Mahnung lediglich eine Mitteilung ist. Wir kennen die ersten Schritte und die letzten Atemzüge, wenn Augen erstmals begreifen, was Raum ist, wenn die Hüfte vor dem Körper in den Ruhestand geht, die durchgelegenen Betten und vakuumverpackten Matratzen, die Namen der Pressspanregale und das heimliche Naschen in der Nacht, wo Mutter ihren Schnaps bunkert, wo Vater seine Blutfettwerte versteckt, die zurückgehaltenen und geäußerten Sorgen, die Blicke auf das Konto, das Überschlagen der Einkünfte, das Budgetieren der Wocheneinkäufe, das Schleppen, den Müll, die Scham, wenn was schlecht wird. Wir sind deine erste Wohnung, deine Mietminderung, der Ort, an dem du friedlich entschläfst, deine Antwort auf Zuhause, das Rollfeld der Umzugswagen, das Fluchen beim Transport der Waschmaschine in den 4. Stock. Wir wissen, seit wann du in deine Klassensprecherin verliebt bist, aber nicht, wie sie dich findet, denn sie war nie bei uns und in ihren Kopf haben wir nie geblickt. Wir wissen, wonach du das Internet durchsuchst, welche Bücher du aus Bibliotheken leihst, welche du liest, welche du vorgibst zu lesen, welche du versteckst, wenn Besuch kommt, wann du willst, dass dieser wieder geht, wann der es dann tut und wann du beinahe deutlich wirst, heute, ja, heute wirst du für dich einstehen, schwören Stimmen aus 6 Jahrzehnten im Chor. Wir wissen, dass rund ein Viertel aller Schwangerschaften Fehlgeburten sind und kaum wer darüber spricht. Wer stirbt, wann, wie und wen das bekümmert und erleichtert, welche karzinogene Substanz das Leben erst erträglich macht. Wir wissen, wann du heimlich Leute einlädst. Wir kennen die Namen der Soireen-Partys, Einweihungsfeiern, Geburtstage, die geplünderten Edeltropfen, das Fummeln auf der Toilette, gemeinsam kochen, den ersten Kuss bei günstigem Rotwein, den du in schlecht polierten Gläsern servierst, das erste Mal, das erste Mal nüchtern. Hände auf Körpern, Hände auf Händen, Hände, die an BH-Verschlüssen scheitern, das kurze Erstarren, als dir einfällt, dass du heute diese Unterwäsche trägst. Die Neugier der Lippen, die Erleichterung, wenn du eine Grenze bloß nennen und nicht verteidigen musst, weil der Berührung eine Frage vorausgeht oder eben nicht. Und wie du dich rüstest gegen die, die dich wollen, aber nicht dein Bestes. Dienst nach Vorschrift für die Familienplanung, Leidenschaft beim Wiedersehen, das Wechselspiel aus Feuer, Glut und Asche, die Erleichterung nach einem Höhepunkt oder die Scham, als du wieder klar denken kannst, das Sortieren der Präservative, den Bedeutungswandel von Spielzeug und die alle in ihren Muttersprachen aufschreien, sobald es sich lohnt. Wir erleben nicht gleichzeitig. Und wenn du lange genug in uns wohnst, dann bist du für uns Kleinkind und Greis, lernst laufen und verlernst es, trägst Windeln, sie bilden die Klammer des Lebens und unsere Wahrnehmung ist wie ein Satz, der sich immer weiter windend einem kaum absehbaren, aber unausweichlichen Ende entgegenschlängelt, an dem sich, ist es erreicht, die Gesamtheit der Erlebnisse einmal gleich über dich ergossen haben wird. In uns schlagen Besenstiele an Decken und Türen in Rahmen, es kommt alles auf den Tisch. Die Diagnosen, Tests, Zeugnisse, Rezepte, der längst übervolle Staubsaugerbeutel und das Wischen per Hand, das Arrangieren der Krümel zum vollwertigen Frühstück, das Zählen von Proteinen und der vergangenen Jahre, seit Pferdebücher keinen Nachmittag mehr füllen. Versailler Vertrag, Kapp-Putsch, Kakao mit Hafermilch, Weltwirtschaftskrise, Blitzkrieg, Montanunion. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Es ist immer laut. Lass dir Zeit. Wir haben sie.
Vielen Dank. Also du hast ja gesagt, das Haus ist der Erzähler und gleichzeitig der Schauplatz. Und vielleicht für alle, die das Buch jetzt noch nicht kennen, also es ist ein 100 Jahre altes Wohnhaus, etwa Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. 16 Personen wohnen drin, auf 8 Parteien aufgeteilt. Es geht im Wesentlichen um 3 Familien, die in diesem Haus leben oder gelebt haben. Und so entfaltet sich eben langsam die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts. Wann war dir denn klar, beziehungsweise erstmal die Frage, welche Idee stand am Anfang und wann wusstest du, dass du die Geschichte genau so, nämlich aus der Perspektive des Hauses erzählen möchtest?
Also der Kern am Anfang war, einen Text über Erinnerung zu schreiben und vor allem über die Art, wie in deutschen Familien anlässlich oder bezüglich des Zweiten Weltkriegs und der Shoah erinnert wird. Und die Besonderheit bei Erinnerung ist, dass ich einen Weg gebraucht habe, um so diesen Weichzeichner der Zeit, den es gibt, das Verblassen, das Zurücklassen, das zu umgehen, das auszuhebeln. Ich habe also einen zeitlosen Erzähler gebraucht, der sich gerade bei so Narrativen, das ist lange her, so war das damals, so war das nicht, wie auch immer, der sich dazu irgendwie verhalten kann. Und in diesem Suchprozess habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, was würde denn passieren, wenn der Ort, an dem alles geschieht, auch erzählt? Was macht das mit dem Text? Und das hat eigentlich diese gesamte Thematik aufgemacht, weil jetzt gibt es, und da sind wir bei diesem Gleichzeitigkeitsaspekt. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind in diesem Raum, so wie wir heute sind, und gleichzeitig geschieht alles, was jemals in diesem Raum geschehen ist, fortwährend. Das heißt, jede andere Veranstaltung, die hier stattfindet, findet hier statt. Vielleicht jongliert hinter mir gerade jemand, vielleicht sitze ich auf jemandem drauf, vielleicht sitzt jemand auf mir drauf, vielleicht erscheint mein Arm aus einer anderen Person. Also das ist so eine ganz wilde Übereinanderlagerung von Eindrücken. Und dieser Raum wird gleichzeitig natürlich gebaut und gereinigt und geschrubbt und geputzt und irgendwo fällt was runter oder irgendwo wird was verschüttet und, und. Und was das Haus macht, ist, es nimmt diese Vielzahl von Eindrücken und führt beim Lesen durch die Geschichte und erzählt aber natürlich Sachen parallel. Das heißt, wir haben Szenen, in denen Personen, die völlig unterschiedliche Zeitebenen bewohnen, aneinander vorbeigehen, sich streifen. Und das macht eben dieses Bild auch des Gesamtmenschlichen, dass man natürlich nicht isoliert in einem Raum vor sich hin lebt, sondern eine Nebenfigur in einer Erzählung anderer ist, oder eine Hintergrundfigur und dass vor allem die Orte, an denen man lebt, auch von anderen schon geformt und bestimmt und beeinflusst wurden und man das selber eben auch kann.
Was ja eben, also vielleicht ist es auch dann an dem Geschäft, das in dem Haus, also unten befindet sich ein Ladenraum und der eben einmal Uhrmacherei war, dann in genau, die Ebene, die wir Gegenwart nennen, eine Buchhandlung ist, was natürlich ja auch beides metaphorisch wieder sehr aufgeladen ist.
War auch mal eine Apotheke, war auch mal eine Fischhandlung, also da passiert viel.
Und es gelingt dir ja dadurch auch sehr raffiniert, dass du eben die Erzählung oder die Technik des Erzählens ja auch wirklich mit dem Vorgang des Erinnerns in Verbindung bzw. gleichsetzt. Was dann auch den Lesenden, wir sind durch dieses Wir ja auch in der Rolle des Betrachtenden eigentlich. Ja. Und das Haus ist ja gewissermaßen einerseits natürlich Objekt, aber auch Figur.
Ja, absolut. Und gerade dadurch, dass es eine, also es geht vorrangig um drei Familien, du hast es ja schon erwähnt, auf die kommen wir auch gleich nochmal im Detail zu sprechen. Aber man darf nicht vergessen, dass das Haus selber auch eine Figur ist. Es ist auch eine tragische Figur, weil es extrem viel mitbekommt, aber nicht handeln kann. Weil es kann nicht sagen, so, nee, die Tür lasse ich jetzt zu zum Beispiel. Oder, oh, meine Treppe ist heute besonders rutschig. So, das funktioniert nicht. Das Haus ist den Einflüssen ausgesetzt, die in ihm wohnen. Und gleichzeitig hat dieses Haus aber durch diese, ich sage sehr oft gleichzeitig, aber naja, hat das Haus auch die Besonderheit, dass es Emotionen empfindet, aber nicht vergessen oder nicht abschütteln kann. Das bedeutet, jedes emotionale Empfinden, das es hat, wirkt fortwährend nach. Und das ist auch so eine Sache, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in der Lage sind, Sachen zu vergessen oder zumindest nicht mehr ganz so intensiv wahrzunehmen, weil sonst wäre das wirklich ein unglaublich stressiges Leben. Aber dadurch ergibt sich auch, dass das Haus eine Dreidimensionalität hat in seinem Wesen. Also es hat irgendwie sehr wütende Seiten, aber es hat auch sehr freundliche Seiten. Also da passiert einfach emotional sehr viel.
Und es hat ja auch in dieser Wut, aber finde ich, auch so eine Haltung, was es ausstrahlt.
Ja, genau. Ne? Also es ist eine begründete Wut.
Ja. Und wenn kommen wir vielleicht jetzt mal zur ersten Figur. Und zwar beginnen wir mal mit Irma. Also es sind drei Familien und für unsere Erzählung oder eben es sind natürlich auch Nebenfiguren, die immer wieder passieren und auftauchen, aber eben drei menschliche Figuren sind für die Geschichte handlungstragend oder wesentlich, könnte man sagen. Und wir wollen jetzt mal mit Irma beginnen und vielleicht führen wir sie wirklich erstmal lesend ein und erklären dann, wer genau sie ist.
Wir führen Irma lesend ein, ja. Genau. Irma ist, zwei Sätze schicke ich trotzdem vorneweg, Irma ist eine Brückenfigur, die das sogenannte Vergangene und das sogenannte Gegenwärtige verbindet. Und die Passage, durch die wir sie jetzt kennenlernen, die Linse, durch die wir sie kennenlernen, ist eine Linse faschistoider Erziehung. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Menschen im Raum sind, die direkt oder indirekt mit den Methoden von Johanna Hare in Berührung gekommen sind. Ich schicke das einfach voraus und im Anschluss sprechen wir darüber. Aber jetzt lernen wir einmal Irma auf zwei Seiten kennen durch die Erziehung, die ihr angetan wird. Irma gilt als derbes Kind. Mutter und Großmutter schlagen sie im Wechsel und nennen sie Irmgard, wenn besonders großer Ärger aufzieht. Hertha ist eine glühende Verehrerin von Johanna Hare und ihren Erziehungsmethoden. Auf ihrem Nachttisch liegt zuverlässig die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das Buch hat sie von ihrer eigenen. Es ist teils Geschenk, teils Auftrag. Die Autorin Johanna Hare, geborene Barsch, ein wahrhaft klingender Name, dessen Härte sie im Neuen verbirgt. Sie übte sich damit schon in der Tarnung, bevor die Welt ihr auf die Schliche kam. Hertha ist mit ihrer Lektüre nicht allein. In beinahe jeder Wohnung liegt das Buch und dann später wieder in der überarbeiteten Fassung. Ein Wälzer, mit dem jede Schwangere beworfen wird. Früh lernt Hertha, dass in jedem Kind ein kleiner Haustyrann schlummert und diesem begegnet sie mit Strenge. Wenn Irma in ihrem Bettlein schreit, steht Hertha anfangs daneben, gewiss diese Kraftprobe zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ihr hilft, dass ihre Mutti nicht zu den lammköpfigen Frauen des alten Schlags gehört, die kein Kindesweinen ertragen. Als das Schreien nicht nachlässt, schiebt sie Irmas Krippe ins Dunkel, schließt die Tür und liest. Erst zur nächsten Mahlzeit holt sie ihre Tochter zu sich und bis dahin ist das Geschrei versiegt. Sie weiß nicht, dass Irma wimmernd im Dunkeln liegt. Wir können sie nicht beruhigen, sie nicht wiegen oder herumfahren. Wie gern würden wir sie wissen lassen, dass alles in Ordnung, die Nacht friedvoll ist. Da schält sich kein Ungetüm aus unseren Wänden, doch unsere Worte erreichen Irma nicht. Der Klang der oberen Wohnungen bringt kein Schlaflied zustande, stattdessen ist Hertha stolz, weil sie die tyrannische Tochter in ihre Schranken gewiesen hat. Hertha stillt nicht, Hertha füttert. Wann immer ihr Zweifel kommen, blättert sie in Haras Buch und später dann in Mutter erzähl von Adolf Hitler, aus dem sie Irma nachts vorliest, wenn sie denn brav genug gewesen ist, um sich eine Geschichte zu verdienen. In uns stapeln sich Haras Ratgeber in mehrfacher Ausgabe. Später, nachdem der Trümmerstaub des Dritten Reiches in die Ritzen geflossen und die deutsche Mutter mit ihrem armen ersten Kind in Heizöfen gewandert ist, über 300 Seiten mit 58 Abbildungen, das brennt lang, das brennt gründlich, erreicht uns eine geschönte Variante mit dem Titel »Die Mutter und ihr erstes Kind«. Fortan werden alle Schwangeren mit diesem Buch beworfen. Wir erinnern uns an die Kinder, schreien in ihren Krippen und einen Raum weiter an die Mütter, die sich eisern ermahnen, um es auszuhalten, denn so steht es doch im Ratgeber. Irma ist die Erste. Alleine bleibt sie nicht. Es ist brutal, wie Gewalt im Gewand guten Ratschlags überdauern kann. Die Spuren dieser Methoden liegen seit der Wiege unter der Haut. Lass sie schreien, heißt es. Das stärkt die Lunge. Trösten verdirbt den Charakter, sagt eine zu anderen. Bloß kein Körperkontakt zum Kind, das verweichlicht. Hertha nickt. Sie findet, dass Josef zu viel mit dem Kind kuschelt. Wenn er sich abends zu ihrem Bett schleichen will, stellt sie sich ihm manchmal in den Weg und erinnert ihn, es gibt keine Wünsche, es gibt nur Disziplin. Wenn Irma ihr gesteht, den Vati zu vermissen, lacht sie, weil der Satz sie schmerzt. Hertha ahnt, dass Irma sie nicht vermissen würde und will darauf stolz sein, doch es gelingt ihr nicht. Also nennt sie Irma ein weiches Mädchen. Spott formt ein hartes Herz, denn weder denken noch fühlen lernt es ideal für den Einsatz an der Front. Leider bleibt die Bürde der Erziehung auch im Frieden und Ideen, besonders die schlechten, halten sich wacker. Wir kennen das Ergebnis. Bis in die 90er schreien uns die Kinder wie am Spieß, weil die einstmals sich selbst Überlassenen es ja so gelernt haben. Das Gebrüll mischt sich mit den Zweifeln der Eltern und ihnen machen wir keinen Vorwurf. Der Geist dieser Zeit fordert seine Opfer auf allen Feldern. Wer ein Kind bekommt, der will alles richtig machen. Haras Buch war ein Versprechen und der Eifrige glaubt gern an das, was Behauptungen versprechen. In diesem Schatten weiß sein Schwindel gut zu wirken. So beginnt Irmas Leben.
Vielen Dank. Und Irmas Leben beginnt im Jahr 1933. eben, Johanna Hara, Stichwort, ist eigentlich bis in die 90er Jahre, ist gar nicht lange her.
Genau, millionenfache Auflage, letzte Auflage 1987. Das ist, ja.
Ja.
Viele werden sich erinnern.
Komplett.
Zumindest an das Jahr.
Ja. 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 Und wer oder beziehungsweise kannst du Irma noch mal jetzt einführen?
Auf jeden Fall. Also Irma ist eine Brückenfigur, die das Vergangene, das sogenannte Vergangene und das, was wir als Gegenwart erleben, verbindet miteinander. Sie ist eine Kindheitsfreundin ihrer Nachbarin Ruth. Ruth Sternheim ist die Tochter der Familie Sternheim, der anno dazumals das Haus und die Uhrmacherei im Erdgeschoss gehört haben und die aufgrund von Repressalien und Enteignungen und anderen kreativen Dingen, die die NS-Diktatur vorhatte, irgendwann dieses Haus verlieren, aber darin wohnen bleiben können, aber quasi im Haus eine andere Wohnung beziehen. Eine Wohnung, in der später auch Nele mit ihren Eltern, das ist die dritte Figur, die uns in der sogenannten Gegenwart begegnet, bewohnt. Nele ist 15, fast 16 und hat Probleme, die man hat, wenn man in der Oberstufe ist. Sie hat plötzlich Kunsthausaufgaben. Es ist irrsinnig Oberstufe, wenn man plötzlich Kunsthausaufgaben hat. Und sie kämpft so um die Versetzung und ist einfach sehr angefasst vom Kontext Schule und lernt dann zufällig, kommt sie in ein Gespräch mit ihrer Nachbarin, hilft ihr bei einer Sache und wird daraufhin zum Café eingeladen zum Dank. Und dann sitzen die beiden am Kaffeetisch und unterhalten sich und haben sich nichts zu sagen, weil viele, viele Jahrzehnte zwischen ihnen liegen. Und was dann passiert, ist, dass ihr mal versucht, dieses Gespräch anzuführen und nach der Schule fragt, weil das so ein Universalthema ist. Und Nele öffnet sich und sagt, ja, also Schule ist gerade ganz, ganz schwierig, Versetzung gefährdet, richtig stressig, weiß nicht, was ich machen soll. Ich schreibe nächste Woche Geschichte, muss irgendwie Gründung Bundesrepublik Deutschland, kein Schimmer. Und Irma sagt, ach, frag mich doch, ich war doch dabei. Und daraufhin realisiert sie, meine Güte, diese Frau ist sehr viel älter, als ich dachte. Und beginnt dann, ihr Fragen zu stellen und daraus entwickelt sich ein Gespräch. Und im Laufe dieses Gesprächs fragt Nele natürlich so ganz unschuldig, und was war mit den ganzen Nazis? Waren die dann weg nach dem Zweiten Weltkrieg? Und Irma sagt ja dann, nee. Manche waren in Argentinien, manche wurden verhaftet und verurteilt und der Großteil war noch da. Und Nele fragt dann, und wie kann das sein? Und sie sagt, ja, das war damals so. Das war in deiner Familie nicht anders. Und dieser Satz rührt bei Nele ganz viel an und sie reagiert sehr, sehr abwehrend. Und ist so, Entschuldigung, also in meiner Familie war das sicher nicht so. Mein Opa war voll lieb. Und dieser Satz lässt ihr aber keine Ruhe und der begleitet sie. Und dann bringt sie den mit ins Elternhaus und dann geschehen die interessanten Dinge.
Und bevor wir jetzt aber, wir warten jetzt mal genau. Noch mit der dritten Lesepassage. Erstmal die Frage, wie schwierig war denn Nele zu schreiben? Also 15-jähriges Mädchen, ja. Wie nah warst du da dran?
Also es hilft, selber mal 15 gewesen zu sein.
In Unterfranken?
Also am schwierigsten war, das Haus zu schreiben. Da hatte ich am wenigsten Berührungspunkte mit einer Vorstellung, eine entkörperte Entität zu sein, die bewohnt ist von Menschen. Nele zu schreiben war für mich ziemlich leicht, weil Nele ist eine Figur, die so die handlungstreibende Figur ist. Also es gibt natürlich, also es passiert ganz viel in diesem Buch, aber was so den zentralen Handlungsaspekt angeht, das ist schon die Frage, was in Neles Familie los war. Also Nele hat da so eine Art Wunsch, das herauszufinden, das aufzuarbeiten. Und wenn man die handlungstreibende Figur hat, die schreiben sich meistens leicht, weil die tun Dinge, das ist immer hilfreich. Und Nele selber ist auch eine ganz vielschichtige Figur und eine sehr aufgeweckte Figur. Und das ist total spannend, weil sie untypisch ist für 15- und 16-Jährige in Romanen, aber gar nicht untypisch ist für 15- und 16-Jährige, wie sie sind. Also mir ist häufiger begegnet, dass Leute sagen, so, ja, die ist irgendwie mega kompetent, total komisch für eine 15-Jährige. Und all diesen Menschen kann ich wärmstens empfehlen, mal mehr mit 15-Jährigen rumzuhängen. Weil, also es gibt natürlich auch sehr stumpfe 15-Jährige, aber die, also wie auch in jedem Alter, gerade was so dieses, ich bewege mich in einer Welt und muss mich irgendwie mit einem Wissensstrom auseinandersetzen und habe da so meine Irrungen und Wirrungen und habe gleichzeitig auch die Zeit und die Energie, um mich auseinanderzusetzen mit den Dingen. Das zeichnet sie schon aus und sie ist gleichzeitig, also sie agiert so aus sehr unschuldigen Motiven heraus, weil sie ist halt, sie hat drei Probleme. Sie ist verliebt, sie ist in der Versetzung gewertet und sie ist fast 16. Und das ist alles, alles drei kann sehr stressig sein. Und in diesem Kosmos bewegt sie sich und dann kommt so dieses vierte Problem dazu, an dem sich die anderen drei irgendwie auch reiben. Und dadurch wächst sie auf eine Art. Und das ist ganz, das hat sehr viel Freude gemacht, sie dabei zu beschreiben. Also es gibt dann Leute, die sagen so, ja, man hat die Figur begleitet oder so, das ist immer noch eine Figur. Ich habe jetzt keine parasoziale Beziehung zu dieser imaginierten jungen Frau, aber es macht schon Freude, so durch sie oder mit ihrer Hilfe eine bestimmte Perspektive aufzumachen.
Und hat sie denn in diesem Beschreiben immer gemacht, was du willst, oder ist sie manchmal auch eigene Wege gegangen?
Also dadurch, dass ich sie geschrieben habe, hat sie immer gemacht, was ich will. Also es gibt ja ja Leute, die sagen, die haben so ein Eigenleben. So, nein, meine Figuren haben kein Eigenleben. Das sind semantische Sprechflächen. Die machen, was sie sollen. Aber es sollen auch dreidimensionale Figuren sein, natürlich, klar. Aber es war schon, sie ist jetzt nicht auf die Art vorgegangen, wie ich vorgegangen wäre. Was aber auch ganz wichtig ist, weil das ist jetzt kein Buch, das eine Anleitung zur Aufarbeitung von Familiengeheimnissen liefert. Dafür sind Familien viel zu individuell in ihrer Beschaffenheit und dafür ist gerade die Art und Weise, um die es geht, viel zu sensibel. Vielmehr geht es darum zu sehen, okay, das Übergeordnete, wie wird sich in Familien erinnert, welche Archetypen von Umgang mit Erinnerung begegnen uns, aber auch, wie sind diese Familien geprägt. Deswegen haben wir diese Hara-Episode drin, weil es geht jetzt nicht nur darum, dass man quasi sagt, okay, es gab mal NS und dann war das aus, sondern es geht vielmehr darum, auch zu erkunden literarisch, auf welchen Ebenen wirkt das nach. Erziehung ist eine dieser Ebenen, wirkt bis in die 90er. Weitere Sachen, wirtschaftliche Thematiken. Was macht das mit einer Volkswirtschaft, wenn man einen schier endlos scheinenden Fundus an Zwangsarbeit zur Verfügung hat? Oder was macht das, wenn es die Möglichkeit gibt, einfach Leute zu enteignen und plötzlich gutes Porzellan in einem Schrank steht, das komischerweise irgendeiner Familie, die was mit Rose im Namen hatte, gehört hat vorher. Also diese ganze Art, wie jüdisches Leben in Deutschland unsichtbar gemacht wurde und verarbeitet und geopfert und zerstört wurde, auf welche kleinen Arten und Weisen das in unsere Gegenwart hineinwirkt, ist auch ein Aspekt. Und man kann diese Sachen aber nicht voneinander getrennt erzählen, weil das alles so Strömungen und Linien sind, die fortwirken in die Gegenwart. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig bei diesem Verständnis von Geschichte, sich vor Augen zu führen, dass Geschichte kein in sich geschlossener, fertiger Prozess ist, wo dann jemand sagt, so, jetzt machen wir einen Absatz und jetzt beginnt ein neuer Teil der Geschichte, sondern das sind alles Entwicklungen, die miteinander verwoben sind, verbunden sind und fortwährend auf das einwirken, was wir dann als eine Gegenwart begreifen.
Ich glaube, das ist ja auch, was dein Buch auszeichnet, dass es eben ein sehr lebendiges Geschichteerzählen ist, eben in diesem fortlaufenden, nachwirkenden Prozess. Und bevor wir jetzt auch über deine Familie noch sprechen müssen, würde ich aber doch vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal in die dritte Lesepassage rein, weil da nämlich auch wiederum die beiden Archetypen, wie das innerfamiliär Erinnerung weitergetragen wird, besprochen werden, erzählt werden. Und das ist, glaube ich, für das restliche Gespräch auf jeden Fall wichtig.
Wir gehen rein in die Situation, in der Nele diesen Satz in die eigenen vier Wände trägt. Und ich würde auch, also wir haben das Hara-Thema so ein bisschen gestreift, aber ich würde trotzdem mitgeben, dass die Eltern von Nele Personen sind, die mit Hara-Methoden in Berührung gekommen sind, ohne zwangsläufig ein Verständnis oder eine Sprache dafür zu haben. Also die sind dem ausgesetzt worden, ohne das irgendwie reflektiert zu haben. Und diese Sachen bedingen auch ein paar Dynamiken, die wir uns gleich ansehen. Und wir haben neben Nele haben wir noch ihre Eltern, nämlich Thomas und Martina. Und wir sind an einem Abendbrottisch. Passt ja auch von der Zeit her. Thomas berichtet von einer Verkehrskontrolle nach seinem Friseurbesuch. Er lässt sich die Haare alle 8 Wochen schneiden und während er spricht, bemerkt Nele, dass sie ihn nur mit dieser Frisur kennt. Auf seiner Schulter liegen einzelne feine Härchen. Nele betrachtet erst sie, dann Martinas Blick und wie sie schweigend die Härchen zu zählen scheint. Martina ändert ihre Frisur regelmäßig. Nele sieht sie oft bei Rotwein in Magazinblättern und wenig später die Frisuren auf den Fotos tragen und manchmal ärgert sie das, weil sie selbst eine von diesen Frisuren im Auge hatte. Noch schlimmer findet sie es, wenn Mamas Klientinnen ihr Haar nach den Sitzungen auch so tragen. Aber die waren wirklich freundlich, sagt Thomas. Er wiederholt seinen Satz, weil er bemerkt, dass niemand ihm zuhört. Sehr zuvorkommend. Ich habe ihnen zum Abschied noch erzählt, dass mein Vater auch bei der Polizei war. Die Worte erinnern Nela an Irmas Satz und holen sie aus ihren Gedanken zurück an den Armbrottisch. Sie dreht sich zu ihrem Papa, ein bisschen zu eilig. Was hat Opa eigentlich gemacht, fragt sie. Wie, was hat er gemacht? Thomas greift nach der Margarine. Während des Krieges. Er stockt einen Moment und antwortet schließlich. Ich denke, da war er auch bei der Polizei. Bei der Polizei? Thomas nickt. Und Nele zieht es wieder zurück in ihr Inneres, zu Laura, zur Mathe-Klausur. Wie lief Geschichte? Fragt Martina. Gut, antwortet Nele. Aus dem Augenwinkel sieht sie ihre Mutter stocken und sie fürchtet die Frage, die folgen wird. Aber es ist zu spät. Wirklich? Ja, Nele ist gereizt. Wirklich. Sehr gut, Mäuschen, sagt Thomas. Martina sagt nichts, aber nickt, zufrieden. In Neles Magen zieht es. Die Mechanik in der Antwort ihres Vaters, die ungläubige Nachfrage ihrer Mutter, alles daran nervt sie auf eine grundlegende Weise, wie nur Eltern nerven können. Sie möchte sich wehren, zurücknerven, vor allem möchte sie ihren Eltern beweisen, dass sie es wirklich gut gemacht hat, gelernt hat, begriffen hat. Also wenn Opa bei der Polizei war, beginnt sie, aber dann war er doch Teil des Systems, oder? Dann war er doch ein Na... Das waren andere Zeiten. Martina unterbricht die mögliche Schlussfolgerung und Thomas blickt wortlos zwischen ihr und Nele hin und her. Nele lässt eine Sekunde verstreichen, ehe sie nachfragt. Sie will ihre Eltern provozieren. Jetzt liegt Irmas Satz wieder offen vor ihr, Neugier, Unbehagen, alles in ihr streitet. Und unsere Familie hatte nichts damit zu tun? Thomas' Miene verfinstert sich. Nele kennt diesen Gesichtsausdruck, er bedeutet, dass ihr Vater dringend seine Ruhe haben will. Er hat vieles gemacht, antwortet Thomas. Er hatte auch Ärger, weil er denen geholfen hat. Denen? Fragt Nele. Ja, er hat einige Flüchtlinge eingesammelt und sie aus der Stadt gefahren, erklärt Thomas. Flüchtlinge. Nele stolpert über das Wort, aber versteht nicht, was genau sie daran stört. Sie ist so beschäftigt mit dem Gefühl der Erleichterung, das sich in ihr ausbreitet. Ihr Opa, der hilfsbereite Polizist, ist einige Jahre nach ihrer Geburt verstorben, aber seine Frau lebte noch. Meinte, ich kann Oma danach fragen. Besser nicht, antwortet Thomas. Das regt sie nur zu sehr auf. Seit einem Jahr lebt Oma im Pflegeheim und auch wenn niemand darüber spricht, weiß Nele, dass die Zeit knapp wird. Gibst du mir mal die Sülze? Fragt Thomas. Und Martina gibt ihm die Sülze und es ist kurz wieder alles, wie es zu sein hat, bis Nele sich an ihre Mutter wendet. Und deine Eltern? Die waren noch klein. Ja, aber die haben doch bestimmt auch viel mitbekommen. War halt so. Was gibt's da mitzubekommen? Mama! Ihre Stimme klingt nölig. Trifft den Tonfall, der Wirkung zeigen kann, wenn sie es nicht übertreibt. Die haben doch sicher was mitbekommen. Die hatten es vor allem schwer. Es gab ja nichts, antwortet Martina. Den Vater im Krieg verloren, die Mutti musste die ganze Familie durchbringen. Es war kalt und gab nichts zu essen. Manchmal mussten sie sich sogar in einem Verschlag verstecken oder in einer Scheune, als die Russen kamen. In Neles Bauchraum macht sich ein dumpfes Gefühl breit. Eines, das sie noch nicht genau benennen kann, aber bei dem sie weiß, was es bedeutet. Etwas ist fundamental aus dem Blut. Sie blickt zu ihrer Mutter, die Gedanken verloren in ihrem Salat stochert. Zu ihrem Vater, dessen Züge sich langsam wieder entspannen, als er die Sülze auf dem Brot verteilt. Warum mussten sie sich denn verstecken, fragt Nele. Ihr ist bange vor der Antwort. All die Erleichterung ist fortgewischt. So war das eben. Was gibt's denn da zu fragen, entgegnet Martina. Es war kalt, sie hatten nichts und dann kamen die Russen. Die Russen? Nele wollte eigentlich über Nazis sprechen. Wie sind sie denn jetzt bei den Russen gelandet? Nele? Thomas' Stimme ist streng. Reicht jetzt. Es wird still am Abendbrottisch. Ich weiß, du hast gerade Geschichte geschrieben, sagt Thomas, betont ruhig. Aber du musst jetzt auch den Kopf nach vorne richten und die anderen Klausuren bestehen. Was kommt als nächstes? Mathe, antwortet Martina. Mathe, antwortet Nele. Thomas nickt. Genug von diesen Sachen. Kümmere dich um Mathe. Nele schweigt. Sie hätte gute Lust aufzuspringen, in ihr Zimmer zu rennen und die Tür zuzuknallen, aber dann kann sie das Lernen mit Laura vergessen. Ich muss noch zum Yoga, sagt Martina. Obwohl sie sich und ihrer Umwelt dieses Verb verbietet und dann an Nele gerichtet, räumst du ab. Nele räumt die Sülze in den Kühlschrank, den Rest des Salats kippt sie in eine Tupperschüssel, verstaut Speisen und Geschirr. Ihren Vater würdigt sie keines Blickes. Als sie auf ihr Zimmer geht, setzt er sich gerade vor den Fernseher. Martina kehrt vom Yoga in eine ruhige Wohnung zurück. Neles Zimmertür ist geschlossen. Thomas findet sie auf der Couch in einen Krimi vertieft. Sie zieht sich um, bringt ihre Sportkleidung in die Wäsche, rollt die Yogamatte aus, desinfiziert sie und hängt sie zum Trocknen über den Wäscheständer. Seit dem Abendbrot streiten hinter ihrer Stirn Bilder um Strahlkraft. Das Echo von Neles Fragen zehrt an etwas, das sie für verschollen gehalten hat. Sie erinnert das Gespräch mit ihrer Tochter und die vage Angst vor den Russen. Dabei denkt Martina nicht an Russen, sondern an das Loch unter dem Herzen, in das sie doch beim letzten Retreat so viel Liebe geatmet hat, ist es noch da. Sie erinnert, wie sie Nele nachts durch den Flur trägt und dabei die Stimme ihrer eigenen Mutter im Kopf hat, sie dürfe das Mädchen nicht verhätscheln. Das bisschen Schreien hätte schließlich auch ihr nicht geschadet. Aber wo sollte die Liebe auch herkommen, fragt sich Martina. Sie hatten ja nichts. Sie wiederholt den Satz in Gedanken, nimmt ihn mit auf die Couch, lehnt sich an ihren Mann, der ohne sie anzusehen den Arm um sie legt. Auf dem Bildschirm wird ermittelt, sie hat den Anfang verpasst und keine Lust, sich reinzudenken. Also starrt sie einfach eine Weile auf den Fernseher, verändert mehrfach ihre Position. Thomas atmet hörbar aus. Martina lehnt sich wieder an ihn, steht auf, holt was zu trinken, setzt sich. Hast du es bald, Schatz? Fragt Thomas. Ja, ja. Neles Fragerei geht ihr nicht aus dem Kopf. Sie denkt an ihre Eltern, ihre Großeltern, die Briefe, die Fotos, das Schweigen. Thomas brummt. Als sie wieder aufsteht und vor Neles Tür tritt, klopft, wartet. Dann sagt sie, Nele, kommst du mal eben? Nele schiebt den Kopf aus der Tür. Bist du am Lernen? Fragt Martina. Ja. Keine Sorge, Nele. Wir halten dicht. Stimmt ja auch halbwegs. Martina buxiert ihre Tochter zur Couch. Thomas hebt eine Augenbraue. Wegen vorhin, beginnt Martina. Müsst ihr das hier machen, fragt Thomas. Als seine Frau ihn ansieht, zieht er die Frage zurück. Wegen vorhin. Ich finde das toll, dass du so ein Interesse an deinem Stoff zeigst. Nele sagt nichts, hört nur zu, die Augen abwechselnd bei den Eltern und der Verfolgungsjagd auf dem Fernseher. Als Martina zu sprechen aufhört, sagt Nele, okay. Und dann, also kann ich euch dazu jetzt was fragen oder nicht? Es gibt da nicht viel zu sagen, antwortet Martina. Ich würde wirklich gern meinen Film schauen, sagt Thomas. Was heißt das denn, dass Oma und Opa es schwer hatten, fragt Nele. Thomas geht in die Küche. Martina zählt ihre Atemzüge, wie sie es gelernt hat. Wie schon gesagt, erwidert sie. Er mahnt sich dann, immerhin hat sie diesmal das Gespräch gesucht. Also sie hatten es einfach schwer. Hunger, Kälte, die ständige Bedrohung. Regelmäßig haben sie sich verstecken müssen, wussten nicht, wem sie vertrauen können. Mein Opa haben die Russen ja sogar erschossen. Hast du nicht mal erzählt, dass dein Opa Soldat war? Fragt Nele. Schon, sagt Martina. Und denkt widerwillig an die Geschichte mit dem Viehwaggon, von dem ihre Oma einst erzählt hat. An die Eltern im Speicher, an Atem kaum zu denken, bis die Gefahr vorüberzieht und innerlich flehend, dass niemand sie findet. Viehwaggons, Speicher, Flucht. Martina bemerkt nicht, dass die Bilder nicht ihrer eigenen Geschichte entstammen, sondern angelesen, angeeignet, umgedeutet sind. Manche hat sie aus Filmen, andere umgedichtet. Der Kern ist wahrhaftig, aber das Vorzeichen vertauscht. Nicht ihre Eltern hocken im Speicher, nicht ihre Oma fährt im Viehwaggon, nicht ihre Familie wartet flehend, bis die Gefahr vorüberzieht. Martina spinnt eine Verfolgungsgeschichte aus ihr bekannten Bildern und vertauscht die Opfer. Sie kennt keine Antworten außer diesen Bildern, denn sie hat sich irgendwann bewusst gegen weitere Fragen entschieden. Alles, was sie spürt, ist ein Unbehagen, das zu Schmerzen beginnt, weil sie keine eigene Sprache hat für das, was geschehen ist, geschweige denn weiß, ob und was tatsächlich geschah. Sie atmet bewusst. Sie atmet vergeblich. Thomas kehrt zurück und hält inne. Er beobachtet mit Sorge die wachsende Traurigkeit seiner Frau. »Mama?« fragt Nele. Martina versteht nicht genau, was passiert. Dass das, was die frühere Unterhaltung angestoßen hat, in ihr nachwirkt. In ihrem Kopf kreisen Bilder aus Gesprächen mit ihren Eltern, die Ratschläge, die ganzen knappen Erklärungen, der Satz, so war das eben. So war das eben, sagt sie. Mann, Mama, sagt Nele. Es reicht, ruft Thomas. Was sollen diese Fragen? Siehst du nicht, dass du deine Mutter traurig machst? Nele blickt verdattert vom Vater zur Mutter. Ihr ist, als wäre sie ohne Textblatt in eine Szene gestolpert und müsse nun improvisieren. Sie sucht nach einer Erwiderung, doch da ist nur Wut. Sie hat Mama traurig gemacht. Nele fährt hoch und läuft in ihr Zimmer. Diesmal wirft sie die Tür hinter sich zu. In demselben Zimmer zeigt Alvin Ruth das Innere einer Uhr. deutet mit dem kleinen Finger auf die feinen Rädchen und wickelt sein Werkzeug aus den schlichten Tüchern. Er nimmt ihre Hand und führt ihre Fingerkuppen so nah ans Herz der Uhr, bis sie das Metall an ihrer Haut spürt. Je präziser ein Zusammenspiel, je feiner und genauer, desto empfindlicher reagiert es auf Störungen, erklärt er.
Schön. Also wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche, aber wirklich auch sehr typische Arten der deutschen innerfamiliären Weitergabe gehört.
Ja, die Verdrängung und die Umerzählung, genau.
Und wenn du jetzt auf deine Familie eben, du bist Kind und Enkel von Überlebenden, das ist ein, zwei Generationen her, eben auch überhaupt nicht lange. Wurde denn bei euch in der Familie gesprochen?
Also einer der großen Unterschiede in der Art des Erinnerns von denen, die ermordet wurden und von denen, die ermordet haben, ist, dass die eine Seite das Erinnern als etwas Bewahrendes wahrnimmt und die andere als etwas zu Überwindendes. Und das ist jetzt simplifiziert, aber also ich bin schon sehr, also bei uns wurde schon sehr, sehr deutlich gesprochen und vor allem wurde ganz viel erzählt von denen, die, also von meiner Kernfamilie, haben alle überlebt, was außergewöhnlich ist. Aber was teilweise ist völlig unklar, was mit der entfernteren Verwandtschaft passiert ist. Und gerade es gab eine ganze Reihe von schwerst traumatisierten Tanten und Onkeln, über die gesprochen wurde in einem bewahrenden Sinne, weil sie selber nicht Familien gegründet haben nach der Erfahrung. Und dieses Bewahren und Schützen der Erinnerung ist schon ein ganz wesentlicher Teil gewesen. Und es gibt in der jüdischen Kultur dieses Prinzip des zweifachen Todes, dass es quasi einmal den physischen Tod gibt und einmal den tatsächlichen, der eintritt, wenn sich niemand mehr an die Person erinnert, wenn der Name vergessen ist. Und gegen diese Verniemandung anzuerzielen, ist schon jetzt nicht nur ein rein jüdisches Thema, aber schon auch in jüdischen Familien, wo es um Erinnerung geht, ganz wesentlich.
Jetzt feiern sich die Deutschen ja aber auch sehr gerne als Weltmeister der Erinnerungskultur.
Es ist, also...
ich wollte dazu vielleicht... wir können darüber erstmal noch sprechen. Was du glaubst oder was in deinen Augen sich ändern müsste, dass man eben von dieser Erinnerungskultur wegkommt hin zu so einem Gedenken als vielleicht auch fortlaufenden Prozess?
Es ist eine ambivalente Sache, weil einerseits ist die Tatsache, dass es überhaupt eine Verantwortungsübernahme gibt, außergewöhnlich. Wenn wir das jetzt beispielsweise vergleichen mit dem armenischen dem Genozid an Armeniern, der ja bis heute seitens der türkischen Regierung geleugnet wird, ist die Zuerkennung dessen, was geschehen ist, eine sehr niedrige Hürde, aber dennoch eine Hürde. Und ich bin, was die Erinnerungskultur in Deutschland angeht, schon ambivalent auf eine Art, weil einerseits ist es extrem gut, wie viel Bewusstsein geschult wird. Ich kann nur meinen imaginierten Hut ziehen vor allen, die wirklich Erinnerungsarbeit an vor erster Stelle machen, an Gedenkstättenarbeit, Initiativen, die es gibt in der politischen Bildung und. Und ich bin so am Rande dieser Kontexte unterwegs. Also gerade so Schnittstelle Kunst, Kultur, politische Bildung mache ich relativ viel. Gleichzeitig ist es schwierig, wenn diese Erinnerungsarbeit, also ich hab den Eindruck, dass das häufig mit so einer Betroffenheit vermittelt wird. Und was ich mir wünschen würde, ist mehr eine daraus resultierende Empfindung von Verantwortung. Manchmal begegnet mir der Wunsch, dass es so abgeschlossen ist. dass irgendjemand sagt, jetzt ist gut. Und das ist ein Wunsch, der ist menschlich, aber nicht zu gewähren. Weil wie soll das in einer Art und Weise auserzählt sein, dass man sagt, jetzt ist fein. Ich halte aber auch überhaupt nichts davon, Nachfolgegenerationen in so eine Betroffenheitsstarre zu versetzen. Gerade weil ich auch von Betroffenheit wenig halte, weil es eine passive Emotion ist. Man macht aus Betroffenheit nicht viel. Man ist starr und man ist in einer Paralyse. Und deswegen spreche ich eigentlich auch mehr von Verantwortung. Ich mag auch den Schuldbegriff als solches nicht. Also es gibt natürlich Schuld, aber im Sinne von, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, ist der Schuldbegriff da meiner Ansicht nach unangemessen. Und das sind so die Schwierigkeiten, in denen man sich bewegt. Und gleichzeitig, wenn man als eine jüdische Person in Deutschland lebt, muss man sich dazu irgendwie verhalten, weil es wird einem abgenommen. So, ich war 12, ich war bei Freunden zu Hause, ich habe irgendwie Bilder gesehen von so Familienfotos, wo irgendwie Uropa oder Omi entspannt auf Borkum vor irgendwelchen Hakenkreuzfahnen posieren. So. Freut mich, dass sie die Familienfotos aus der Zeit haben. Es braucht auch Umstände, dass diese Fotos eine Zeit überleben, zum einen. Und zum anderen gab es dann so ganz irritierende Situationen, dass dann die Eltern zu mir gekommen sind und meinten, hey, also unsere Großeltern waren im Widerstand. Und ich war so, das ist super, ich bin 12, ich muss aufs Klo, ich habe dich gefragt, wo die Toilette ist. Also dieses, man ist gezwungen, dass man sich dazu verhält in der Art und Weise. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass deutsche Erinnerungskultur ein kulturelles Exportgut ist. Also dass alle Welt Deutschland auf die Schulter klopft, wie toll sie sich erinnern. Und das ist so ein bisschen absurd, wenn man gelobt wird dafür, wie toll man der Menschen gedenkt, die man ermordet hat. Und in diesem Zwiespalt muss man sich irgendwie bewegen. Und das Schöne ist aber, dass man Kritik an Erinnerungskultur üben kann, weil es eine gibt zum einen und weil wir in einer demokratischen Gesellschaft sind, in der die Kritik geübt werden kann. Und gerade weil das Thema Erinnern so hochgradig umkämpft ist und es gesellschaftliche Kräfte gibt, die diesen Prozess abschließen, abmoderieren wollen oder zu ihren Gunsten umdeuten wollen, tue ich mir sehr schwer damit, so mit erhobenen Fäusten auf die deutsche Erinnerungskultur loszugehen, weil sie ist überhaupt nicht perfekt. Sie ist an vielen Stellen verbesserungswürdig in der Art der Vermittlung und im Selbstverständnis, das hier innewohnt. Aber sie ist auch verbesserungswürdig, weil das, was ist, etwas ist, das man in meinen Augen jetzt nicht komplett einfach niederbrennen und neu bauen muss, sondern es gibt einfach ganz viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten und sehr gute und wichtige Arbeit leisten. Und ja, mal schauen, wie lange sie die Möglichkeit dazu noch haben.
Und also eben, was du jetzt über einmal die Erinnerungskultur und wenn wir jetzt nochmal auf Nele zu sprechen kommen, also dann ist ja auch nochmal dieser besondere Zeitpunkt jetzt vielleicht auch gekommen, dass bei Nele es ja Irma ist, die jetzt vermag, diese Fragen irgendwie in ihr zu wecken, und Irma ist eine Zeitzeugin und wir sind jetzt wirklich an dem Zeitpunkt angekommen, an dem die letzten Zeitzeugen irgendwie sterben. Es wurde zum Beispiel Jorge Semprún, der selbst ja auch ein ganz wichtiger Zeitzeuge war, jetzt schon vor 20 Jahren junge AutorInnen ermutigt, sich wirklich in der Fiktion diesem Gräuel anzunähern. Und jetzt, weil die letzten Zeitzeugen sterben, jetzt 20 Jahre später sind wir nun tatsächlich an diesem Zeitpunkt. Spürst du da bei dir selbst auch so eine Verantwortung dieser jungen Generation gegenüber? Weil ich fand auch dieses Gespräch, da können wir jetzt leider nicht mehr drauf eingehen, aber es gibt ein Gespräch zwischen Nele und ihrer Freundin Laura, was, glaube ich, auch dieses Dilemma dieser ganz jungen Generation sehr gut aufgreift und eben auch zwei Sichtweisen darstellt, die man vielleicht beide auch ein Stück weit verstehen kann aus dieser jungen Perspektive. Eben einmal, siehst du dich da in der Verantwortung oder überhaupt, glaube ich, kann man dein Buch ja auch so als Plädoyer der für eine Verantwortungsübernahme lesen? Und daran angeschlossen die Frage aus deiner Arbeit mit den Jugendlichen, was hast du da für ein Gefühl, eben, wie wichtig eigentlich die Zeitzeugen wären und was jetzt vielleicht jeder Einzelne tun kann, wenn es die nicht mehr gibt. Das ist eine sehr große, komplexe Frage.
Ich versuche das Problem einmal zu lösen in vier Sätzen. Also ich fange mal bei mir an. Also ich bin schon in erster Linie Schriftsteller. Ich bin jetzt kein Aktivist. Ich bin natürlich ein Mensch mit einer starken humanistischen und antifaschistischen Haltung. Und ich denke, wenn man Kunst macht, liegt ihm immer ein Menschenbild zugrunde. Und meines ist eigentlich ein sehr positives. Ich halte eigentlich sehr viel von Menschen. Und damit einhergehend weigere ich mich auch so ein bisschen, da die Hoffnung aufzugeben. Und gleichzeitig, also das ist jetzt kein Buch, also dieses Buch beschreibt natürlich Phänomene, aber es ist in erster Linie ein literarisches Werk. Und wir können gerne auch noch kurz über die ganze Montagetechnik und die Verschiebung der Zeitebenen und alles sprechen. Aber vor allem habe ich jetzt keine Anleitung geschrieben, wie man den Faschismus überwindet. Die Situation ist die, dass wir historisch gesehen auf dem Rückmarsch sind, dass bestimmte überwunden geglaubte Ideologien einfach wieder um sich greifen, teilweise sehr erfolgreich Politik machen, in einem neuen Gewand erscheinen. Trumpismus ist zum Beispiel eine ganz spezifische Neuauflage des faschistischer Ideologien. Allen faschistischen Ideologien ist gleich, dass es im Kern lebensverneinende Dinge sind. Sie funktionieren mit In-Group-Out-Group-Denken, sie funktionieren mit Feindbildern, die konstruiert sind. Sie richten sich irgendwann gegen sich selbst und dadurch zerstören sie sich auch selbst. Das Problem ist, dass bis dieser Zeitpunkt eintritt, ganz Unmengen von unschuldigen Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen halte ich auch nichts davon, dieses so, ja, man muss sie einfach machen lassen oder man muss sie mal irgendwie einmal regieren lassen und dann entzaubern sie. Also das ist alles mit Verlaub Quatsch. Und was das Zeitzeugenthema angeht, ich beneide die jungen Menschen nicht heute. Also jetzt 16 sein und sich irgendwie auseinandersetzen müssen mit postkapitalistischen Auswüchsen, einem drohenden Klimakollaps, der Wiedererstarken diverser nationalistisch-faschistoider Ideologien, TikTok, diversen humanitären Krisen auf der ganzen Welt, die in Echtzeit nonstop auf einen einprasseln. Das ist unglaublich überfordernd. Und ich bin auch viel online und bin aber vergleichsweise an einem Punkt, wo ich einfach auch rechtzeitig hoffentlich den Stecker ziehen kann. Also nicht immer, aber ich weiß zumindest, dass es auch eine andere Welt gibt. Und ich bin nicht so umgeben von diesen Medieninhalten, wie das bei Jugendlichen, die einfach aufgewachsen sind, mit der Verfügbarkeit aller Nachrichten ein Stück weit anders ist. Aber ich hatte meinen Wald in Unterfranken, da gab es keinen Empfang. Das war auch schön. Jedenfalls, dieses Thema mit dem Zeitzeugen. Es gibt da verschiedene Versuche, damit umzugehen. Es gibt zwei Zeugen, die quasi so Erinnerungsträger ersten Grades sind. Das kann funktionieren, ist aber natürlich auch endlich. Es gibt immer wieder Versuche, das so aufzubereiten für Jugendliche. Vor ein paar Jahren gab es diesen Ich-bin-Sophie-Scholl-Insta-Account, der sicher gut gemeint war, aber also auch nicht so richtig funktioniert hat, weil er auch diese Narrative des Nazis waren immer die anderen weitergetragen hat und alles, woran ich mich erinnere, ist, dass Sophie Scholl die Person, die Sophie Scholl gespielt hat, eine Story gemacht hat, wo ein Zimmer weiter ihr Bruder jemanden auf Panzerschokolade bumst. Also das ist jetzt auch nicht die Art von Erinnerungsreichweite, wo ich sage, daran wird was aufgespannt. Aber es ist zumindest ein Versuch, mit einem modernen Medium einen Zugang zu schaffen, ein Verständnis aufzumachen. Ich bin sehr, sehr beunruhigt bezüglich KI-generierter Inhalte, weil jetzt auch jüngst es sehr en vogue war, einfach Holocaust-Bilder KI zu generieren. Und das ist einfach nicht notwendig. Es gibt Bilder und sie sind schlimm genug und es ist eigentlich perfide, sich dann so das anderes Thema, aber das wird auch ein Problem einfach sein, dass man irgendwann unterscheiden muss zwischen was ist irgendwie KI generiert und was ist eine historisch verifizierbare Quelle. Und das Problem ist, dass die Verifikation immer sehr viel länger dauert. Und ja, also ich denke, was man machen kann, ist Quellenkritik den Leuten beibringen. ich denke, es ist sinnvoll, einen Methodenmix zu entwickeln an verschiedenen Zugängen, um das begreifbar zu machen. Und gleichzeitig auch ein Verständnis dafür mitzubringen, wie gehören diese Dinge zusammen? Was hat eine Trumpsche, weißer, US-amerikanischer Nationalstaat-Ideologie mit Nürnberger Gesetzen zu tun? Wie passt das zusammen? In welcher Kerbe bewegen wir uns da? Und das ist mühsam und mit wenig Applaus versehen und gleichzeitig aber auch unglaublich wichtig, weil sobald die Deutungshoheit über diese Dinge erlangt ist in einer Form, in der wir sie nicht mehr zurückbekommen, wird es einfach sehr, sehr hässlich.
Ja, also es ist ein raumgreifendes Thema und ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen. Der Autor wird selbstverständlich noch signieren, drüben am Büchertisch. Und dann bedanke ich mich natürlich bei dir für dein Hiersein, dieses Gespräch und für dieses so wichtige Buch, dem ich noch viele Leserinnen und Leser wünsche. Und jetzt dürfen Sie bitte noch mal herzlich und warm applaudieren für Henrik Santow. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.